Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um die MVP-Nominierung der Saison 2023-2024. Es geht darum, wer die Hart Memorial Trophy als Most Valuable Player der NHL verdient hat. Es war so, dass ich bei Twitter letztens, X heißt es ja mittlerweile, okay, letztens gefragt hatte, was ihr denn für Themen gerne hättet in den Sendungen. Das liegt daran, dass ich so ein bisschen vor den Playoffs, ich will nicht sagen, eine gewisse Art von Leerlauf habe, aber ich wollte dann auch nicht jede Folge darüber reden, wie jetzt das Playoff-Rennen ist und was dann da knapp ist und so weiter. Deswegen war einfach die Frage, ob ihr da eben Themenwünsche habt. Und Boris Wolke hat geantwortet und der hat im Prinzip mit zwei Tweets einen Themenblock angesprochen. Er hat geschrieben, wie die Nominierung für die besten Stürmer, Verteidiger und Goalie abläuft. Und gerade bei den Verteidigern wird mir zu oft auf die Points geschaut. Was macht für dich jeweils den besten pro Position aus? Und wer für dich die besten dieses Jahr sind? Und ich habe erst überlegt, eine Folge für alle Awards zu machen, aber das MVP-Rennen ist in dieser Saison relativ eng und relativ kompliziert. Und deswegen habe ich mich entschlossen, das Ganze jetzt in dieser einen Folge abzuwickeln und da etwas drüber zu reden, und dann die anderen Awards werde ich in den weiteren Folgen dann entsprechend behandeln. Da wird es nicht pro Award eine Folge geben, also dafür sind mir manche dann auch nicht groß genug, aber letzten Endes wird es dann wahrscheinlich so eine komprimierte Folge für den Rest geben. Ja, die Hart Memorial Trophy für den Most Valuable Player, da gibt es the description offiziell von der NHL, da steht drin, first awarded in 1923-24, the Hart Memorial Trophy is presented annually to the player adjudged to be the most valuable to his team. Also, seit 1923-24 wird die Hart Memorial Trophy an den Spieler verliehen, der für seine Mannschaft am wertvollsten ist. Ja, das ist die Definition der Hart Memorial Trophy, und die Abstimmung erfolgt durch die Mitglieder der Professional Hockey Writers Association. Also das ist die PHWA, und die geben Stimmen ab für die Hart Memorial Trophy. Das ist die Vereinigung der schreibenden Journalisten, die sich mit dem Thema Hockey befassen in Nordamerika. Da ist, meine ich, im Moment Frank Saravelli zum Beispiel der Präsident. Genau, ich habe es mir mal aufgerufen. Also Präsident ist im Moment Frank Saravelli. Executive Vice President ist Chris Johnston von The Athletic. Emily Kaplan von ESPN ist auch Vice President und so weiter. Also da sind jede Menge prominente Namen drin. Zum Beispiel Secretary ist John Mattis, den wir hier auch schon gehabt haben von The Score, der da den großartigen Podcast über die Torhüter hatte, When Goalies Were Weird hieß der, also auch sehr gerne reinhören, wenn ihr euch für Torhüter interessiert und in den 90ern auch euch mit der NHL beschäftigt habt, großartig, Rob Rossi ist mit dabei, Michael Russo, also verschiedene richtig, richtig große Journalisten, und da ist es so, die stimmen ab, und da gibt es am Ende der Saison einen Ballot, also die müssen ihre Top 5 Kandidaten einreichen, und da gibt es ein Punktesystem. Der Top-Kandidat bekommt 10, Platz 2 7, Platz 3 5, Platz 4 3 und der fünfte Platz noch einen Punkt, und dann wird das Ganze eben zusammengezählt und dann ergibt sich am Ende ein Ergebnis. Die Top 3 werden dann eingeladen zu der NHL Award Show, also es wird nicht direkt verkündet, wenn man die Zahlen hat. Und dann bekommt eben derjenige, der die meisten Punkte hatte, dann entsprechend die Trophy. Es geht nicht darum, am häufigsten auf Platz 1 zu sein. Also es kann ja durchaus sein, dass ein Spieler sehr häufig auf 1 ist, aber kaum andere Nominierungen bekommt. Wohingegen einer vielleicht, sage ich jetzt mal, auf allen Ballots auf 2 ist und dadurch die meisten Punkte hat. Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Am Ende geht es darum, wer insgesamt die meisten Punkte gesammelt hat. Nochmal von den Mitgliedern der Professional Hockey Writers Association, die dort mit abstimmen dürfen. Also dementsprechend da ein Abstimmungsprozess, der von den Journalisten durchgeführt wird. Das also mal zu den Rahmenbedingungen. Es gibt noch einen zweiten Award. Das ist der Ted Lindsay Award. Das ist der, den die Spieler selber wählen. Und da geht es übrigens interessanterweise um den Most Outstanding Player und nicht den Most Valuable Player. Also um den herausragendsten Spieler und nicht um den wertvollsten Spieler, was ja dann durchaus auch ein Unterschied sein kann. Es gab auch in der Vergangenheit Unterschiede bei der Abstimmung. Ich meine zum Beispiel, dass in dem Jahr, wo Taylor Hall gewonnen hat, war da McDavid derjenige, der den Ted Lindsay Award bekommen hat. Ich habe jetzt nicht direkt die Übersicht, aber es gibt Jahre, wo die Awards unterschiedlich vergeben werden, weil die Spieler bestimmte Leistungen anders einstufen als dann entsprechend die Journalisten. Also das nur nochmal zur Einordnung. Hier und jetzt geht es für mich aber um die Hart Memorial Trophy. Und da gibt es einige Kandidaten, die man in dieser Saison raussuchen kann. Und ich fange mal mit denen an, die ich nicht nehme und über die ich nicht sehr detailliert reden möchte, weil das vielleicht auch zum Verständnis so ein bisschen beiträgt. Was ich nicht machen werde, ist, ich werde nicht über Connor Hellebuck reden, weil Connor Hellebuck ein Torhüter ist und für mich ein Torhüter nicht MVP werden sollte. Warum? Die Torhüter haben die Vezina Trophy für den herausragendsten Torhüter. Dann gibt es noch die Jennings Trophy, meine ich, die für die Torhüter ist, die die wenigsten Gegentore bekommen dann, für den Verein dann quasi. Und ja, die Vezina Trophy ist für mich der MVP der Torhüter. Und wenn wir uns Eishockey anschauen, dann müsste man im Grunde entweder jedes Jahr die Hart Memorial Trophy an den Torhüter geben, weil im Grunde jedes Jahr die Torhüter die wertvollsten Spieler ihres Teams sind, in den allermeisten Fällen. Oder aber man lässt es komplett sein. Und für mich ist es so, ich lasse es dann komplett, weil ich finde, dass ein Torhüter eben die Vezina Trophy bekommt. Und das ist so eine rausgenommene Position und so eine besondere Position, dass ich finde, die sollten nicht bei der MVP-Wahl mit berücksichtigt werden. Wie gesagt, meine persönliche Meinung. Und deswegen gibt es also jetzt hier in dieser Folge nichts zu Connor Hellebuck. Dann wurde in den letzten Wochen noch des Öfteren Sidney Crosby genannt. Crosby ist ein Superspieler. Crosby spielt eine Wahnsinnssaison für das Alter, was er hat. Er hat auch den Rekord jetzt von Wayne Gretzky eingestellt mit mit einem Punkteschnitt von 1 oder mehr pro Spiel. Wahnsinn, aber er ist für mich nicht der MVP der Liga. Auf dem Niveau, wie die anderen sich befinden, ist er für mich in dieser Spielzeit nicht. Ein Grenzfall ist für mich Artemi Panarin. Den nehme ich heute auch nicht mit rein. Der ist aber ein Spieler, der für mich sehr, sehr häufig wahrscheinlich auf diesen Ballots mit auftauchen wird. Also Crosby wird auf dem einen oder anderen Ballot auftauchen, vielleicht auf 5, vielleicht auf 4. Connor Hellebuck vielleicht auf 3, 4 oder 5 bei den Positionen. Und Artemi Panarin traue ich auch noch zu, dass er irgendwo vielleicht auch nochmal auf Platz 2 landen wird. Vielleicht auf Platz 3, 4 und 5 auf jeden Fall. Aber auch da muss ich sagen, seine Saison ist für mich nicht so, dass ich ihn als einen der Kandidaten auf die Hart Memorial Trophy sehe. Da fehlen mir bestimmt Kriterien. Er ist nirgendwo richtig vorne mit dabei. Er ist nirgendwo einer der wirklich Besten. Das ist natürlich ein Punkt, wo man sagen kann, naja, es geht aber darum, er soll ja der Wertvollste seines Teams sein. Die Rangers sind auch ein sehr kompakt besetztes Team. Da ist zum Beispiel so, die haben sehr gute Torhüter, die haben auch sehr gute Verteidiger, die haben gute Stürmer mit dabei. Da ist auch ein Gesamtpaket da. Und das ist nicht unbedingt bei allen anderen Teams von den Spielern, über die wir jetzt reden, der Fall. Und dementsprechend, ja, das ist einfach für mich, wie gesagt, das ist einfach eine Gefühlssache. Artemi Panarin gehört für mich in diesem Jahr nicht mit zu den MVP-Kandidaten. Bei den Zahlen kann man es auch teilweise festlegen. Die Numbers sind nicht so besonders großartig bei bestimmten Kriterien. Wie gesagt, will ich jetzt nicht im Detail auf alles drauf eingehen. Für mich ist Artemi Panarin eben nicht bei denen mit dabei, über die ich heute reden möchte. Und ich habe es eben auch schon erwähnt, natürlich ist diese Folge jetzt und das, was ich über die Spieler sage, auch viel mit Gefühl behaftet. Bei einem Spieler speziell kommen wir nachher noch mit zu. Aber es ist einfach auch so, dass an einigen Stellen da dann auch keine festen Kriterien existieren. Also es gibt nicht das Kriterium, der muss mindestens einen Punkt pro Spiel im Schnitt haben, der muss mindestens 40 Tore gemacht haben, der muss dies, der muss das. Nein, MVP-Award und die Kandidaten, die man dafür nominieren möchte, die sind natürlich auch eine gewisse Gefühlsfrage. Da bin ich auch nicht frei von. Ich versuche aber für die vier Kandidaten euch auch ein paar Argumente und Zahlen natürlich mitzugeben. Und dann kommen wir jetzt einfach mal zu den Vieren und das Ganze in alphabetischer Reihenfolge, also vollkommen unabhängig von dem, was ich wählen würde erstmal. Das sind Nikita Kucherov, also alphabetisch der Nachname, Nikita Kucherov, Nathan MacKinnon, Austin Matthews und Connor McDavid. Gehen wir das Ganze mal durch. Nikita Kucherov, aktuell der Führende im Scoring, der wird wahrscheinlich die Art Ross Trophy gewinnen, wird dort wahrscheinlich dann auch, oder nicht wahrscheinlich, sondern er stellt einen neuen Vereinsrekord auf damit, also ist ja schon Inhaber dieses Vereinsrekord gewesen und den hat er jetzt schon gebrochen, wird also für die Tampa Bay Lightning dort einen absoluten neuen Rekord aufstellen. Ist zum zweiten Mal, dass er über 120 Punkte hat. Er ist, wenn man den Vergleich wählt zu seinen eigenen Teamkollegen, dann ist er derjenige, der da die meisten Punkte Vorsprung hat. Er hat 53 Punkte mehr als der zweitbeste Teamkollege bei den Tampa Bay Lightning. Das ist Braden Point. Wenn man das Ganze auf die anderen ausweitet und schaut, wie sieht es da aus? Connor McDavid hat plus 28 auf Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon hat plus 35 auf Mikko Rantanen und Austin Matthews hat nur plus 6 auf William Nylander. Also da sieht man schon so ein bisschen den Unterschied. Kucherov ragt extrem heraus aus seinem Team und er ist auch ein Spieler, der Tampa Bay am Anfang der Saison einfach sehr gut noch im Rennen gehalten hat. Das war eine kritische Phase am Anfang. Vasilevskiy verletzt, die anderen auch teilweise angeschlagen. Nicht so gut wie sonst früher. Und es ist schon so gewesen, dass er da Tampa Bay den einen oder anderen Punkt gerettet hat, dass er dann zwischendrin auch Phasen hatte, wo er richtig, richtig überragend war. War ja auch einmal Spieler des Monats. Und da hat er dafür gesorgt, dass sie eben diese Krise dann, sage ich jetzt mal, ein bisschen überwunden haben. Und zum Schluss jetzt, Tampa ist eines der besten Teams der Liga in den letzten Wochen. Ich glaube, kein Team in der Eastern Conference wird sich freuen, in der ersten Runde auf Tampa zu stoßen. Das wird ein richtig, richtig hartes Duell. Sie können theoretisch jetzt noch Toronto abfangen, können vielleicht sogar dann auch noch eine andere Playoff-Paarung dort erspielen. Also schon sehr, sehr gut, was Nikita Kucherov abgeliefert hat und er ist auch der beste Spieler im Powerplay aktuell. Also das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal. Er hat 52 Punkte, MacKinnon 47, McDavid 44, das sind diejenigen, die die meisten Punkte dort haben im Powerplay und da ist Nikita Kucherov herausragend. Aber es gibt auch ein paar Argumente, die gegen ihn sprechen. Zum Beispiel eben das, was ich eben schon gesagt habe. Tampa Bay war lange Zeit eher Mittelmaß. So, das heißt also, Nikita Kucherov hat zwar gute Spiele abgeliefert, aber er war nicht in der Lage, so richtig den Unterschied zu machen. Er ist auch im Vergleich zu den drei anderen einer, der nicht so die extremen Highlights setzt. Das soll jetzt nicht abwertend sein, weil er schon ein super Spieler ist und auch bestimmte Aktionen hat, die im Kleinen und im Feinen und ich sage auch mal so auf den zweiten Blick extrem genial sind, was er da macht. Er weiß absolut genau, wo er hinspielt. Er weiß absolut genau auch bei seinen Schüssen und so weiter. Wer erinnert sich nicht an diese Penalties, die er schießt, wo er dann absichtlich quasi so wirkt, als ob er den Puck da verliert. Aber Nikita Kucherov ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der dich in der Halle aus dem Sitz reißt, wo du sagen kannst, wenn du zu einem Eishockeyspiel gehst und da ist einer der drei anderen auf dem Eis. Also bei MacKinnon und bei McDavid bin ich mir sicher, wenn man mit jemandem zum Eishockey geht, der noch nie vorher Eishockey gesehen hat, den setzt du dahin und lässt den das Spiel anschauen. Und dann fragst du den nach dem Spiel, sag mir mal bitte, wer war hier der beste Spieler? Wer ist der beste Spieler auf dem Eis gewesen? Dann wird in, ich sag jetzt mal, 95% der Fälle derjenige MacKinnon oder McDavid nennen, weil die einfach so herausragen von dem, was sie machen. Matthews mit Abstrichen wird das vielleicht auch noch sein, weil der auch Spiele auf eine gewisse Art und Weise bestimmen kann. Bei Kucherov vielleicht eher erstmal nicht. Wie gesagt, das ist auf sehr hohem Niveau jetzt ein Gegenargument gegen Nikita Kucherov. Dann muss man sagen, ein Argument, was vielleicht kein Kriterium sein sollte, was aber bei den Abstimmenden garantiert ein Kriterium sein wird. Nikita Kucherov hat 2019 bereits die Hart Memorial Trophy bekommen. Und das wird ein Argument gegen ihn sein. Denn häufig ist es so, dass dieser Award, ob man das jetzt will oder nicht, auch etwas ist, wo man ein bisschen guckt, okay, wenn ich jetzt vier Kandidaten habe, die sehr ähnlich sind, wer von denen hat denn die Trophy noch nicht bekommen? Wer hätte sie aber vielleicht verdient aufgrund seiner Karriere, aufgrund von Leistungen in anderen Jahren? Das sollte nicht das Kriterium sein, wird aber garantiert ein Punkt sein, der Einfluss hat auf das Abstimmungsverhalten. Und das ist bei Nikita Kucherov eben gegeben. 2019 hat er schon mal die MVP-Trophy bekommen. Und für mich das absolute Hauptargument gegen ihn, Achtung, Ironie, ist natürlich sein Auftritt beim All-Star-Game. Das geht gar nicht. Ein Spieler, der sich so präsentiert und die Liga da so auch dann wieder durch den Kakao zieht, hat diese MVP-Trophy nicht verdient. Deswegen Nikita Kucherov nicht MVP. Ironie wieder aus. Also Kucherov auch, muss man ganz klar festhalten, ein Kandidat, kann ich absolut nachvollziehen, wenn jemand für ihn abstimmt. Kommen wir zum zweiten. Nathan MacKinnon. Nathan MacKinnon könnte auch die Art Ross Trophy gewinnen, hat im Moment ein bisschen Rückstand, aber ist natürlich noch möglich. Dementsprechend auch da, er hätte dann eben eine Trophy. MacKinnon ist einer dieser Gamebreaker, habe ich eben schon angedeutet. Der ist in der Lage, mit seinem Turbo-Boost, wenn man das so nennen will, einfach an den Spielern vorbei zu jagen. Und er ist, glaube ich, auch in der Lage, er hat ein Alleinstellungsmerkmal gegenüber den anderen. Sein Schuss aus der Geschwindigkeit heraus ist, glaube ich, das, was einzigartig ist. Bei Matthews ist es so, der Schuss aus quasi allen Positionen, würde ich nennen, ist einzigartig. Bei McDavid ist das Stickhandling einzigartig in der Geschwindigkeit. Also das hat kein anderer Spieler. Der geht da dann rum um die Spieler wie Slalomstangen. Und bei MacKinnon ist das eben, wie gesagt, aus der Geschwindigkeit heraus, aus seinem Turbo-Boost heraus, dann eben den Schuss. Also das ist etwas, was ihn einmalig macht in der Liga. MacKinnon hat die meisten Punkte bei Even Strength, bei 5 gegen 5, 4 gegen 4, 3 gegen 3. Also nicht 5 gegen 5 alleine, sondern insgesamt bei Even Strength hat er die allermeisten Punkte. Dann ist es so, dass er auch eine historische Saison hat, was die Heimspiele betrifft. Er hatte jetzt in allen Heimspielen bis auf einem einzigen einen Punkt geholt. Er hatte die Chance, diese Serie von Gretzky einzustellen und auch zu schlagen. Gretzky hat das mal 40 Spiele gemacht in einer 80-Spiele-Saison. Dementsprechend hat er quasi in jedem Heimspiel damals einen Punkt gehabt. McDavid hat jetzt dieses eine Heimspiel gegen die Rangers gehabt. Will ich jetzt nicht drauf eingehen, hätte man ihm auch einen Punkt geben können. Hat man nicht. Er hatte 34 Spiele hintereinander einen Punkt pro Heimspiel, also auch da, das ist auch etwas Historisches. Er hatte außerdem zwei 19-Spiele-Punkte-Streaks, also 19 Spiele, in denen er mindestens einen Punkt hatte, zweimal in der kompletten Saison, also auch da extrem hohe Konstanz, was seine Saison betrifft. Er könnte auch einen neuen Vereinsrekord aufstellen, wenn man jetzt das Argument nimmt, mit Kucherov macht das ja auch. Ja, das ist richtig, aber Tampa gibt es erst seit Anfang der 90er. Die Avs-Franchise mit den Quebec Nordiques, die gibt es schon länger. Und die bisher besten Saisons, die hatte Stastny in den 80ern und Peter Stastny in den 80ern. Und da ist es so, dass ich da argumentieren würde, also ein Verein, der schon Spielzeiten hatte in der Phase der NHL, wo die meisten Punkte geholt wurden, wo die meisten Tore auch geschossen wurden, und da dann eine Bestmarke aufzustellen, also da einen Vereinsrekord aufzustellen, ist auch schon etwas sehr, sehr Besonderes. Dann gibt es ja häufig das Argument, dass man sagt, naja, MacKinnon spielt doch aber, und das, ich nehme jetzt mal ein negatives Argument vorweg, MacKinnon spielt doch aber oft in so einem Fünferblock, Vierer- oder Fünferblock zusammen mit Cale Makar, mit Mikko Rantanen, mit Devon Taves, oft jetzt mit Jonathan Drouin als Fünfer-Einheit oder auch mit Nichushkin könnte man da auch eine Fünfer-Einheit bilden. Also seine Mitspieler sind immer extrem gut. Warum sollte man den nehmen? Naja, Colorado hat mit MacKinnon mehr Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben und mehr Tore erzielt als jedes andere Team in dieser Kombination mit einem Spieler auf dem Eis. Das heißt, natürlich hat er sehr gute Mitspieler, aber er macht diese Mitspieler noch extrem besser und er macht sein Team extrem besser als die anderen Teams. Dann ist es auch so, wenn man jetzt zum Beispiel Kucherov wieder nimmt, den Vergleich, die Top 4 Mitspieler von Nathan MacKinnon, die haben zusammen 289 Punkte. Jetzt könnte man ja denken, naja, Kucherov hat ja so viel Vorsprung gegenüber seinen Mitspielern, das wird ja bei dem wesentlich besser sein. Nein, die Top 4 Mitspieler von Nikita Kucherov, die haben zusammen 303 Punkte. Das heißt, MacKinnon ragt aus seinen sehr guten Mitspielern auch nochmal extrem heraus. Dann kann man auch noch sagen, individuell, er hat eine 50-Tore-Saison jetzt. Klar, das ist nicht das gleiche wie zum Beispiel Matthews mit den 66, aber trotzdem auch nochmal auf extrem hohem Niveau. Und auch etwas, was man sagen muss, ich hatte die 19 Spiele-Punkte-Streaks angesprochen, auch die Konstanz insgesamt. Bei den Awards Star of the Month, MacKinnon hat den zweimal bekommen und war zweimal Zweiter. Alle anderen, die jetzt dabei sind, also McDavid, Matthews und Kucherov, die haben den Award nur einmal bekommen. Also auch da wieder extreme Konstanz über die gesamte Saison. Es gab eigentlich keine Delle irgendwie in der Saison von Nathan MacKinnon, wo man sagen konnte, hey, da war er mal 2, 3, 5 Spiele schlechter. Die gab es nicht. Das war extrem konstant. Und das Argument für ihn ist ja gleichzeitig das Argument gegen alle drei anderen. Nathan MacKinnon hat die MVP-Trophy noch nie bekommen. Und sorry, liebe Oilers-Fans, ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt. Für mich wurde MacKinnon einmal wurde er betrogen um den MVP-Award, da komme ich gleich zu, und einmal wurde er um ihn gebracht. Da will ich es nicht ganz so extrem ausdrücken. 2018 wurde Nathan MacKinnon für mich um den MVP-Award betrogen. Da wurde Taylor Hall MVP und Taylor Hall war in der Saison ein super Spieler. Ganz toll, war MVP der New Jersey Devils. Er war aber nicht MVP der Liga. Und man hat das Ganze auch deutlich gesehen danach in den Playoffs. In den Playoffs hat Taylor Hall danach ein Tor gemacht. Sein Team ist in 5 Spielen raus. Jetzt kann man ja sagen, naja, der Gegner war ja extrem gut. New Jersey gerade so reingerutscht. Das war bei Colorado nicht anders. Die haben gegen ein hochfavorisiertes Team der Nashville Predators gespielt. Da hat MacKinnon in 6 Partien 6 Punkte gemacht und hat die Avs quasi zu diesen 2 Siegen getragen. Da war auch wieder ein Highlight-Tor dabei, wo er quasi die Partie dann alleine gewinnt. Also da hat man schon gesehen, im direkten Vergleich dann auch von den Spielern, da war MacKinnon MVP. Für mich auch 2020, da hat Dreiseitel die Trophäe bekommen, da wäre mein Totschlagargument bei Leon Dreiseitel. Und Leon Dreiseitel ist vielleicht Top 3, Top 5 in der Liga. Das Problem von Leon Dreiseitel ist für mich, er ist nicht MVP in seinem eigenen Team und das war 2020 auch nicht. Connor McDavid ist der MVP bei den Edmonton Oilers, solange Connor McDavid bei den Edmonton Oilers spielt. Und ja, der war verletzt 2020, er war aber nicht wirklich lange verletzt. Bei den Avs war es so, MacKinnon hat teilweise ohne die ganzen anderen mitgespielt, weil die auch alle verletzt waren. McCarr war ja noch gar nicht da. Dementsprechend, wie gesagt, ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten, für mich Nathan MacKinnon mit dem Argument, 2018 und 2020 hat er ganz, ganz knapp die Trophäe verpasst. Mindestens 2018 hätte er sie bekommen müssen. Dementsprechend sollte er dieses Jahr da einen kleinen Bonus beim Abstimmungsverhalten haben. Aber es gibt natürlich auch Argumente, die gegen Nathan MacKinnon sprechen. Ein Riesenargument habe ich genannt. Er hat mit Cale Makar vielleicht, wenn der will, den besten offensiven Verteidiger mit in seinem Team. Also der nimmt ihm theoretisch vielleicht auch sogar ein paar Votes weg, wobei ich dies ja gar nicht glaube. Da wird eher Quinn Hughes der Verteidiger sein, der Votes bekommt für die MVP-Trophy. Habe ich übrigens eben auch nicht erwähnt. Wäre auch noch jemand, der irgendwo auf Platz 4, 5 landen wird, sicherlich auf einigen Ballots, aber auch da kein Kandidat für die Trophy. Dazu dann eben noch bei den Avs, wenn wir jetzt zu MacKinnon zurückkommen, mit Rantanen, einen extrem guten Spieler mit dabei. Der hat auch schon wieder über 100 Punkte gemacht. Und insgesamt ein sehr, sehr gutes Team. Dementsprechend, warum sollte man ihn jetzt allein als MVP sehen? Der ist zwar der beste Spieler der Avs, aber MVP der Liga, nee, nicht wirklich. Dann ist genauso das Argument, könnte man jetzt auch sagen, der ist ja vorher noch nie MVP gewesen. Warum sollte er erst denn diese Saison werden? Da könnte man ja auch drauf pochen und sagen, naja, die anderen waren ja schon mal MVP, da weiß man, die sind sehr, sehr wertvoll. Bei MacKinnon war es noch nicht so. Ist auch ein Gegenargument. Und natürlich, er ist überhaupt kein Two-Way-Center. Macht natürlich auch quasi die gegnerische Offensive schlechter, dadurch, dass er einfach offensiv so gut ist. Aber er ist jetzt nicht derjenige, den man als Shutdown-Center bezeichnen kann oder der die Selke-Trophy gewinnen wird. Also auch das ist ein Argument gegen Nathan MacKinnon. Kommen wir zu einem, Austin Matthews, der die Selke-Trophy wahrscheinlich nicht gewinnt, aber durchaus einer ist, der dort eben entsprechend auch Stimmen bekommt. Und bevor wir überhaupt zu seinem Hauptargument kommen, Austin Matthews ist von den Vieren, die ich hier nenne, der mit Abstand beste Two-Way-Player. Mit Abstand, würde ich sagen. Er ist wirklich einer, der viel auch die anderen gegnerischen Teams gut verteidigt, als Center sowieso, das auch gegenüber Kucherov dann eben. Und wenn man sich anschaut, die Tore bei 5 gegen 5 auf dem Eis, da ist es so, die Gegentore bei 5 gegen 5 auf dem Eis, die sind, bei Kucherov ist es so, der hat 70 Gegentore, sein Team hat 70 Gegentore bekommen, wenn er bei 5 gegen 5 auf dem Eis steht. Bei McKinnon ist es so, da haben die Fs 60 Gegentore bekommen, bei McDavid die Oilers 55 und bei Matthews die Maple Leafs 43. Also nur nochmal, ne, von oben nach unten, Kucherov 70, McKinnon 60, McDavid 55 und dann Matthews 43. Also das ist schon ein Riesenabstand, wo er eben auch dann den Einfluss hat auf die Verteidigung und die gegnerische Offensive eben auch dann sehr, sehr hemmt. Ein Riesenargument dafür, dass Austin Matthews ein sehr, sehr wertvoller Spieler ist für sein Team. Und was man ja auch dazu sagen muss, auch da ist jetzt nicht so, dass Toronto dann hinten die Liga hat. Das ist ja zum Beispiel, wenn man jetzt bei Kucherov dafür sprechen würde. Ja, ich weiß, Vasilevskiy war erst nicht da und dann war er noch nicht so gut, wie man ihn kennt. Aber jetzt zum Schluss war Vasilevskiy auch wieder überragend. Also könnte man da auch sagen, naja, da profitiert Kucherov zum Beispiel auch sehr von einem Mitspieler. Also das ist bei Matthews eben dann nicht der Fall. Dann ist es natürlich so, dass Austin Matthews das macht, was für mich im Eishockey am wertvollsten ist. Er schießt Tore, denn egal wie viele Vorlagen ein Spieler hat, egal wie viele tolle Sprints ein Spieler hat, egal wie viele super Aktionen, Pässe ein Spieler hat, wichtig ist beim Eishockey das Tor zu treffen. Und da ist übrigens auch das Argument, ein Spiel wurde noch nie 0-0 gewonnen. Das heißt, Torhüterleistungen sind extrem wichtig, aber ich brauche mindestens ein Tor. Austin Matthews spielt eine historische Saison, was die Tore betrifft. Er hat jetzt schon die meisten Tore in der Salary Cap Ära. 66 Treffer und es kommen hoffentlich noch ein paar mit dazu. Ich würde mich tierisch freuen, wenn er die 70 knackt. 66 Tore, ein absoluter Rekord. Und auch da muss man ja sagen, diese Salary Cap Ära, ja, da sind nicht extrem viele Spieler mit 60 oder mehr Toren, aber zum Beispiel hat ja Ovechkin seine gesamte Karriere in dieser Ära verbracht und selbst der, der vielleicht demnächst dann die meisten Tore in der Geschichte der NHL hat, hat nur einmal 65 Buden gemacht, Matthews jetzt schon zweimal mit 60 oder mehr, 66 plus in dieser Saison. Also da, das ist ein absolutes Hauptargument. Und bei den Toren ist es auch so, es ist ja jetzt nicht so, dass er zum Beispiel wie einen Sam Reinhardt oder auch, sage ich jetzt mal so ein bisschen wie Kucherov, vom Powerplay profitiert. Matthews hat nur 17 seiner 66 Tore im Powerplay gemacht. Das ist auch eine unfassbare Statistik, wenn du sagst, naja, der hat 66 Tore, ja, der wird ja, hat er im Powerplay immer getroffen oder so. Nein, nur 17 dieser Tore im Powerplay. Das ist auch nochmal ein Riesenargument dafür, dass Austin Matthews der MVP der Liga sein sollte, sein könnte und einfach jemand ist, der ganz, ganz besonders ist und herausragt, auch eben aus dieser Saison. Und natürlich eben historisch, habe ich ja erwähnt, die ganzen Argumente, dann vielleicht 70 Tore zum ersten Mal seit 93 und so weiter und so weiter. Sehr, sehr viele Argumente, die eben auch für Austin Matthews sprechen. Aber es gibt natürlich auch da Gegenargumente. Und da könnte man natürlich sagen, naja, also ein MVP sollte schon ein kompletter Spieler sein. Ja, er ist defensiv gut, aber was ist denn eigentlich mit seinen Mitspielern? Also die Assists sind ja wohl ziemlich mau, wenn man sich anschaut, wie viele Assists die anderen so haben. Warum machen denn die anderen ihre Mitspieler besser? Warum macht denn ein Matthews seine Mitspieler in der Kategorie nicht besser? Er müsste ja auch sehr, sehr gut passen können. So, das ist ein Argument gegen ihn. Und von allen Vieren, die ich heute habe, ist er derjenige, der am wenigsten aus seinem eigenen Team herausragt. Matthews hat 66 Tore. Ja, genial. Aber er hat 104 Punkte und ist damit nicht viel weit entfernt von William Nylander. Der hat 96 Punkte. So, also dann ist es so, naja gut, dann Nylander macht die Vorlagen und Matthews macht die Tore. Ja, so what? Also warum ist der dann MVP? Wäre eben etwas, was man gegen ihn dann aufführen könnte, wo man sagen könnte, naja, also Matthews eben offensiv sehr, sehr gut, aber macht seine Mitspieler nicht so viel besser und setzt sie nicht so ein, wie das dann eben die anderen machen. Dementsprechend wäre er dann nicht der MVP. Also das da mal als Gegenargument. Dann der letzte, Connor McDavid, und natürlich nicht der letzte in der Nominierung, überhaupt nicht, sondern Connor McDavid ist, und das ist ein absolutes Argument für ihn, Connor McDavid ist der beste Spieler der NHL. Ganz einfach, der ist der beste Spieler dieser Generation. Vorher war es vielleicht Crosby, jetzt ist es Connor McDavid. Seitdem er, ich glaube seit seiner zweiten Saison, würde ich jetzt mal sagen, ist er der beste Spieler der NHL. Und damit könnte man natürlich sagen, naja, dann muss er auch der MVP sein. Aber darum geht es eben in dem Fall nicht. Er ist herausragend, er ist ein Gamebreaker. Er ist eben einer, der mit seinem Stickhandling entweder Gegner aussteigen lässt und selber das Tor macht oder aber so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er dann mit seinen Pässen zu den Mitspielern dafür sorgt, dass die Tore machen. Dreiseitel hat wieder 40 Tore oder mehr. Zach Hyman hat 50 Tore. Wer hätte gedacht, dass der jemals 50 Tore macht? Die macht er natürlich. Der Hauptgrund ist natürlich, dass Connor McDavid neben ihm spielt. Gar keine Frage. Und dass er mit Connor McDavid im Powerplay spielt. Ja, das ist natürlich vollkommen richtig. Und da sieht man eben, McDavid macht sein Team, macht seine Mitspieler besser. Dann ist es so, er hat die Chance, eine historische 100-Assist-Saison zu bekommen. Habe ich ja auch schon gesagt, das ist ganz, ganz selten insgesamt in der NHL-Geschichte. Und einfach ein Punkt, wo man sagen muss, hey, das ist so besonders. Natürlich ist er dann ein Kandidat für die MVP-Trophy und jemand, wo man eben sagen muss, naja, der ist schon der wertvollste Spieler in der NHL. Aber, wie gesagt, da sind viele, viele Dinge dabei, die für Connor McDavid sprechen, aber es gibt eben auch ein paar Punkte, die dagegen sprechen. Es geht eben nicht um den besten Spieler der Generation, es geht um den wertvollsten Spieler der Liga. Das war er letztes Jahr, das war er auch in vielen Vorsaisons. Er hat ja 2017, 2021 und 2023 die Trophy schon gewonnen. Aber in dieser Saison ist er das eben nicht. Und wenn man einfach auch mal auf den Saisonverlauf schaut, der Start von McDavid war, ich will nicht sagen unterirdisch, aber war für seine Verhältnisse schlecht. Nochmal, wir reden hier, also bitte nicht sauer sein, wir reden hier auf ganz, ganz hohem Niveau. Und das Problem, das McDavid hat, hat er sich ja selber konstruiert. Er hat so ein hohes Niveau gehabt bisher in seiner Karriere, dass natürlich der Vergleich mit sich selber teilweise dann eben schlechter ist. So, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum der Coach gefeuert wurde, der Edmonton Oilers. Wie kann ich denn jemanden zum MVP machen, wenn in dem Team der Trainer gefeuert wurde im Laufe der Saison? Das weiß ich nicht, ob das, natürlich geht das, aber ist das ein Argument für diesen Spieler, dass der Trainer rausgefeuert wurde? Hat der Trainer dafür gesorgt, dass er schlecht spielt vorher, McDavid? Weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch eine Verletzung gehabt am Anfang. Wie gesagt, will ich jetzt nicht drauf eingehen. Dann muss man genauso gut sagen, er hat mit Leon Dreiseitel, würde ich sagen, den qualitativ besten Mitspieler von den Vieren hier. Bei Kucherov, weiß ich nicht, ist es Point, ist es Stamkos, den man da nimmt als Mitspieler. Bei McKinnon ist es Rantanen. Also jetzt, klar, man könnte jetzt sagen, McCarr ist vielleicht jetzt, weil er eine andere Position bekleidet, besser. Aber ich würde schon sagen, dass Leon Dreiseitel im Vergleich zu den anderen MVP-Kandidaten der beste Second Man ist, den die jeweiligen Kandidaten haben. Und dementsprechend ist es natürlich so, dass das so ein bisschen dann auch gegen McDavid spricht, weil er in seinem Team einfach auch einen sehr, sehr guten Mitspieler hat. Dann habe ich bereits erwähnt, Connor McDavid hat die MVP-Trophy schon bekommen. Und da gibt es manchmal, das nennt man so Voter Fatigue, also die Ermüdung der Abstimmer. So will heißen, naja, ich sage es jetzt mal überspitzt, die sind ein bisschen genervt. Ja, der ist ja, wir wissen, er ist der beste Spieler in der Liga und ist auch genial, aber komm, der hat jetzt letztes Jahr gewonnen, hat vor 3 Jahren gewonnen. Was soll denn das? Muss auch mal wieder wer anders gewinnen. So, das kann ein Argument sein für diejenigen, die dort abstimmen. Wie gesagt, ich will nicht sagen, es ist ein valides Argument, aber das kann und das wird sicherlich auch ein Argument sein für die Professional Hockey Writers Association. Und einen Punkt, den hatte ich auch schon mal in den letzten Wochen erwähnt, Connor McDavid hat vergleichsweise wenig Tore geschossen, im Gegensatz zu den anderen. Jetzt kann man natürlich da sagen, naja, komm, aber der macht ja 100 Vorlagen und was soll denn der Quatsch? Also, ne, der ist natürlich sehr, sehr wertvoll, ja, aber wenn ich zum Beispiel eben argumentiere bei einem Matthews Tore sind super wichtig. Bei einem McKinnon, der macht 40 Tore oder macht 50 Tore oder mehr. Kucherov hat auch schon 43. Und dann ist McDavid, der jetzt auch da wieder überspitzt gesagt gerade so die 30 überschreitet bei den Toren. Ja, das ist ein Argument gegen ihn. Ich finde es halt auch, hatte ich ja auch schon erwähnt, erstaunlich, wie so diese Wellenbewegungen teilweise sind. Dann hat er die Saison mit 60 Toren oder mehr, so, ne? Dann gibt es wieder eine Saison mit 100 Vorlagen. Also, wie gesagt, für mich kein mega Gegenargument, aber trotzdem, ich habe ja versucht, jetzt in der Folge auch für alle Pro und Contra zu finden und dementsprechend das da darzustellen. Und ja, wie gesagt, es sind alle vier sind super Kandidaten und sind einfach Spieler, die die Trophy verdient haben. Und ja, ich will es jetzt nicht zu lang werden lassen am Ende. Ihr habt es ja auch schon rausgehört und da gebe ich hundertprozentig zu, bin ich komplett biased und das ist nicht komplett neutral. Aber wenn man mich fragen würde, würde ich natürlich die Trophy Nathan McKinnon geben. Ich habe viele Argumente dafür gebracht, dass er in dieser Spielzeit MVP ist. Für mich gilt da auch der Rückblick auf die anderen Jahre. Nicht mal unbedingt, weil McKinnon irgendwo was verpasst hat, sondern einfach auch die anderen haben diese Trophy bekommen. Und ich finde es dann auch im historischen Kontext immer gut, wenn Spieler irgendwo dann auch sagen können, hey, das habe ich auf meiner Visitenkarte für die Hall of Fame. McKinnon wird auch so in die Hall of Fame kommen, aber ich finde, er sollte in die Hall of Fame mit einem MVP-Award. In dieser Saison hat er ihn verdient, mehr für mich ein bisschen als die anderen drei. Aber ja, wenn es dann am Ende einer der anderen wird, werde ich auch nicht total dagegen sein, es sei denn natürlich, wir haben da irgendeine Abstimmung, wo einer wirklich komplett wegrennt. Also für mich muss das eine der engsten Abstimmungen, eines der knappsten Ergebnisse werden in der Geschichte der MVP-Abstimmung. Ich glaube, McKinnon und Hall, die Abstimmung 2018 ist schon sehr, sehr knapp gewesen. In diesem Jahr sollte es sehr knapp sein, sehr ausgeglichen, was die Kandidaten betrifft. Und dann ja, warten wir mal ab, wer am Ende bei rauskommt und wer dann da das Rennen macht. Natürlich würde ich mich über Feedback freuen. Vielleicht mache ich auch nochmal eine Umfrage bei X mit den vier Kandidaten, für wen ihr da stimmt. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir info@sportpassion.de oder bei Instagram oder eben bei X antworten würdet und schreiben würdet, wie seht ihr das? Wie fandet ihr auch die Folge? Könnt ihr das nachvollziehen? Welche Argumente habt ihr noch für den einen oder anderen Kandidaten? Welche Argumente habt ihr für Panarin, für Quinn Hughes, wenn ihr dann eben entsprechend exotischere Kandidaten damit reinwerfen wollt? Sehr, sehr gerne. Ich freue mich da sehr drüber und würde dann auch in den nächsten Folgen da auch nochmal drauf eingehen. Das macht mir dann immer extrem Spaß, wenn man auch darauf antworten kann, auch sehen kann, was habt ihr für Argumente, was gibt es da für Themen, die ich vielleicht vergessen habe. Wie gesagt, ich habe das zusammengestellt, ich habe versucht, da auch für jeden was zu finden. Ich hoffe, das ist nicht zu kurz geworden bei dem einen oder anderen Spieler und war schon da auch entsprechend nachvollziehbar. Ja, und damit würde ich sagen, für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.